Wir bemerken sie oft gar nicht. Sie blicken von Häusern, Dächern, Wänden und Saaldecken über uns hinweg oder auf uns herab. Götter, Göttinnen und Helden, die, direkt oder indirekt, mit dem homerischen Epos vom Trojanischen Krieg zu tun haben. Jener vor mehr als 2500 Jahren erstmals niedergeschriebenen Geschichte. Über literarische Werke wie Vergils Aeneis oder auch Schwabs Sagen des klassischen Altertums, durch die Verarbeitung antiker Motive in Malerei, Musik und darstellender Kunst fanden sie weltweite Verbreitung. Und natürlich stößt man auch in Hessen auf Apollon, den Gott der Heilkunst und der Musik, die Liebesgöttin Aphrodite, den geflügelten Götterboten Hermes und viele andere.
Was man sicherlich sagen kann, ist, dass die Antike ja nie ihre Bedeutung verloren hat.
Also in der Barockzeit zeigten die Schlösser die griechische Mythologie, die griechischen Götter in großer Fülle.
Wir finden an Gebäuden ja häufig antike Figuren, die durch ihre Attribute auch bestimmten Göttern zugeordnet werden können.
Im Schloss Biebrich in Wiesbaden begegnet man zum Beispiel dem trojanischen Helden Aeneas, der stellvertretender Kommandeur der trojanischen Streitkräfte war und als mythischer Ahnherr der Römer gilt. Er steht im Mittelpunkt des Gemäldes, das die Kuppel des Festsaals schmückt, erzählt der Kunsthistoriker Professor Gerd Weiß.
Auf der Hauptszene erscheint als Hauptfigur in Rückenansicht eine mit weit geöffneten Armen dargestellte Person mit einem Lorbeerkranz auf dem Kopf und einem weit wallenden Gewand. Wer das ist, erschließt sich nicht von vornherein, denn es gibt kein Attribut, das dieser Person beigegeben ist. Aber ihr gegenüber steht eine Figur, die unschwer als Venus zu erkennen ist. Und Venus wiederum ist die Mutter von Aeneas. Und so lässt sich denn auch diese Person als Aeneas identifizieren. Venus als Tochter des Zeus ist es hier, die also ihren Sohn begleitet und für ihn um Aufnahme in den Götterhimmel bittet.
Um den himmelwärts strebenden Aeneas als Kämpfer und Krieger zu kennzeichnen, wird er von kleinen, waffentragenden Putti, Engelgestalten, sowie der bewaffneten Göttin Athene begleitet.
Aeneas ist nicht nur als Kämpfer dargestellt, sondern er ist auch dargestellt als ein Tugendheld. Diese doppelte Bedeutung des Aeneas, einerseits des heldenhaften Kämpfers, aber gleichzeitig auch des Tugendhelden, kommt auch darin zum Ausdruck, dass auf der zweiten Hauptszene, genau gegenüber Apollon zu sehen ist, auch er als Kämpfer dargestellt, mit Pfeil und Bogen, Pfeile schießend auf Figuren, die rückwärts diesen Himmel herabzupurzeln scheinen, Figuren, in deren Haaren Schlangen zu sehen sind, um deren Arme und Beine sich Schlangen ranken, und wo man sich fragt, wer ist es? Es sind die Laster, die dort dargestellt sind, die von Apollon aus dem Götterhimmel gejagt werden. Und dieses Gegenüber der Vertreibung des Lasters und des siegreichen, tugendhaften Helden, das ist eigentlich das Thema dieses Bildes, das dargestellt ist.
Und das hat der Erbauer des Schlosses, der Nassauer Herzog Georg August Samuel, ganz bewusst gewählt.
Aeneas war derjenige, der eben den greisen Vater aus dem brennenden Troja auf seinen Schultern gerettet hat. Und diese Heldentat ist es, die man mit ihm verbindet und die ihn auch zum tugendhaften Helden macht.
Und genau so wollte auch der Schlossherr gesehen werden. Als tugendhafter Held. Schließlich war er 1685 siegreich aus den Türkenkriegen nach Hause gekommen.
Die Darstellung der Aeneas-Sage ist relativ selten in großen Wandzyklen dargestellt. Wir finden einen ähnlichen Freskenzyklus im Schloss Schleißheim, wo ein Wittelsbacher, der ebenfalls in den Türkenkriegen teilgenommen hat, siegreich, genau wie unser Nassauer Fürst, zurückkam und auch diese Aeneas-Legende zum Anlass genommen hat, sich selbst als Held darzustellen, unter Bezug eben auf die Antike. Das vielleicht bekannteste Beispiel einer solchen Aeneas-Darstellung ist in Madrid im Palacio Real zu finden, wo Tiepolo diese Darstellung in den 1730er Jahren vollendet hat.
In den herrschaftlichen Kreisen des 17. und 18. Jahrhunderts war die griechische Mythologie nicht nur bekannt, sondern auch sehr beliebt. Man fühlte sich den griechischen Götter- und Heldengestalten verbunden, erklärt der Architekturhistoriker Thomas Ludwig von der Hessischen Schlösserverwaltung.
Die griechische Götterwelt ist eng miteinander verwandt. Da gibt es viele Verbindungen zwischen Bruder und Schwester, Nichte und Neffen, zwischen Onkel und Nichte. Alle sind mehr oder weniger miteinander verwandt. Und das war in den Fürstenhäusern der damaligen Zeit im 18. Jahrhundert, dass man sagte, wir verheiraten unsere Kinder miteinander, sodass wir auch damit unsere Herrschaft festigen und durch die verwandtschaftlichen Beziehungen auch politische Beziehungen schaffen. Und insofern verglich sich auch der europäische Adel im 18. Jahrhundert mit der Götterwelt der Griechen und der Römer.
Und je nachdem, welches Selbstverständnis der Herrscher von sich hatte, wie er sich der Außenwelt darstellen wollte, wählte er die entsprechenden Themen und Personen der griechischen Mythologie, mit denen er die Räume seines Schlosses ausgestalten ließ.
Ganz besonders beliebt war neben Zeus als Göttervater Apollon, ein Gott, der weissagen konnte, der Gott der Medizin, also der heilen konnte, und ein Gott, der auch sehr musisch begabt war, der durch seine Leier, zu der er singen konnte, die noch sehr ungebändigte Natur, konnte er besiegen. Und diesen Apoll finden wir eigentlich auch in allen Schlössern und Gärten dargestellt.
Im Deckengemälde im Schloss Biebrich, ebenso wie im Marmorbad in Kassel. Kassel, Anfang des 18. Jahrhunderts. Landgraf Karl von Hessen-Kassel lässt sich unterhalb der Stadt, nahe der Fulda, ein Sommerschloss errichten. Besonderes Schmankerl: ein Pavillon im Park, in dem zu Repräsentationszwecken ein Prunkbad eingerichtet wird, heute Marmorbad genannt. Die Wände und die Kuppel des Pavillons sind mit kostbarem Marmor verkleidet. In die Marmorreliefs eingefügt sind Motive aus der antiken Mythologie. Des Weiteren bevölkern überlebensgroße Götterstatuen den Raum. Die ganze griechische Götterwelt ist im Marmorbad versammelt, mit Ausnahme von Zeus und seiner Gattin Hera. Und noch einer fehlt.
Der gehört nämlich nicht in dieses Programm, das zu einem Garten gehörte. Ein Garten ist friedlich, lustvoll, sinnlich. Und einer gehört da nicht rein, nämlich Ares, der Kriegsgott. Den finden wir dort nicht.
Dafür aber den bei den Herrschern so beliebten Apollon.
Es waren vor allen Dingen die musischen Eigenschaften des Apollons, die die Herrscher faszinierten und mit denen sie sich vergleichen wollten. Also sie verstanden sich ja auch als diejenigen, die Kunst, Theater, Musik, Malerei, Bildhauerei in ihrem Lande zu einer Blüte bringen wollten.
Griechische Götter in einem herrschaftlichen Schloss, das ist nichts Ungewöhnliches. Was aber machen Apollon, die Liebesgöttin Aphrodite, der Göttervater Zeus oder der Götterbote Hermes im Rittersaal einer Odenwälder Burg? Der einstige Burgherr der Breuburg, Johann Kasimir von Erbach, so Thomas Ludwig, zeigte damit,
dass er zum europäischen Adel gehört, dass er also sich auch auskannte in der Welt der Antike und war ganz modern, so etwas zu machen. Die Qualität ist nicht ganz so schön wie im Marmorbad. Aber was wir im Marmorbad finden, in Kassel, finden wir zum großen Teil auch dort wieder.
Doch die Zeiten änderten sich. Die Geschmäcker, die Vorlieben, die gesellschaftlichen Verhältnisse. Und das hinterließ sichtbare Zeichen, auch in der Architektur.
Als dann Kaiser Wilhelm II. Sich entschied, Bad Homburg zu einer seiner Sommerresidenzen zu machen, da wurde das doch ziemlich verändert und die Räume wurden umgestaltet. Aber diese Götterwelt war nicht mehr das, womit sich ein Kaiser, der auch sehr technikbegeistert war und der eigentlich auch versuchte, die Wirtschaft voranzubringen, das war eigentlich nicht mehr das, womit man sich so identifizierte. Schon Ende des 18. Jahrhunderts wissen wir, dass so die ganzen Göttergestalten, die im Park Wilhelmshöhe aufgestellt waren, alle rausflogen. Und auch in dem Park Wilhelmsbad bei Hanau hatte der Architekt auch vorgeschlagen, dass man so in den Wald Götter, Faune, den Pan, Nymphen aufstellt. Aber sein Bauherr, der Erbprinz, hat gesagt, das lassen wir erstmal und machen stattdessen lieber einen schönen Bauernhof.
Während also die antiken Götter- und Heldengestalten aus den Schlössern verschwanden, tauchten sie an anderer Stelle wieder auf.
Die bürgerliche Gesellschaft übernahm nun einen Teil dieses Wissens oder dieser Kultur für sich. Und es gehörte auch zum Bildungsbürgertum, dass man die griechische Götterwelt kannte, um sich damit dem Adel anzugleichen und zu ihm in gewisser Form emporzusteigen. Und gerade der Apoll ist derjenige, den die bürgerliche Gesellschaft auch gerne übernommen hat.
Mit einer Leier oder einem anderen Saiteninstrument in der Hand und einem Lorbeerkranz auf dem Kopf wird Apollon für die bürgerliche Gesellschaft zur Personifikation der Künste. Und so findet man ihn an Theatern und Opernhäusern. Am Portal des Burgtheaters in Wien thront er zwischen den Musen für Drama und Tragödie. Und im weltberühmten Teatro Colón in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires ist er in Begleitung der Dichterin Sappho dargestellt. Ganz offensichtlich. Die griechischen Götter haben im 19. Jahrhundert ihre himmlischen Sphären verlassen und verkörpern weltliche Belange. Man findet sie nun auch an vielen öffentlichen Gebäuden, erklärt Gerd Weiß.
Aber diese Gestalten stehen eben häufig nicht mehr als antike Götter dort, sondern sie stehen als Sinnbilder für das, was sie verkörpern. Etwa Athene als Göttin der Weisheit, die an Universitäten zu finden ist. Oder etwa Merkur für den Handel.
Merkur ist der römische Name für den griechischen Gott Hermes, einer der 12 Hauptgötter des griechischen Olymp. In seiner Funktion als Götterbote überbrachte er einst den legendären Zankapfel, der letztlich den Trojanischen Krieg auslöste. Eine geflügelte Kopfbedeckung und Schuhe mit Flügeln sowie ein mit Schlangen umwundener Heroldstab sind seine Erkennungszeichen. Und so kann man ihn zum Beispiel an 2 großbürgerlichen Wohnhäusern in der Frankfurter Kaiserstraße entdecken. Möglicherweise ein Hinweis darauf, dass es einst Handelshäuser waren.
Das ist im Grunde dann nicht mehr die Gottheit selbst, die dargestellt ist, sondern es ist eigentlich der Sinngehalt dieser Figur, der gemeint ist, sodass auch die Gebäude selbst mit ihrem Inhalt sofort zu identifizieren sind.
So krönt Pegasus, das geflügelte Pferd, als Sinnbild der Dichter und Musen, die Giebelspitze der alten Oper in Frankfurt. Und 2 Pegasus-Figuren flankierten den Palast der schönen Künste in Mexikos Hauptstadt. Und Herkules, der griechische Herakles, ein Symbol von Kraft und Stärke, erhebt sich als monumentale Statue über den Park von Schloss Wilhelmshöhe in Kassel. Nicht nur Verweltlichung und Verbürgerlichung haben die antiken Götter und Helden erfahren. Mit der Kolonisation der Europäer gelangten sie auch in andere Welten und haben dort lokale Elemente angenommen. Wie zum Beispiel Herakles, der auf Palastwandbildern im mexikanischen Puebla dargestellt wird. Mal mit indianischem Lendenschurz, mal mit dem aztekischen Symboltier, dem Jaguar, auf dem Arm. Die Gestalten und Szenen der Ilias und andere Epen scheinen etwas Allgemeingültiges, etwas Archetypisches zu haben. Sie faszinierten Menschen unterschiedlicher Epochen. Besonders in Kunst und Alltagskultur des Römischen Reichs waren die griechischen Helden und Göttergestalten, umbenannt, leicht abgewandelt, ganz gegenwärtig. Das zeigen etwa die von der Vulkanasche konservierten Gemälde und Mosaiken in den Städten Pompeji und Herculaneum. Wohlhabende Römer schmückten die Wände ihrer Zimmer mit Motiven wie Paris und Helena, dem trojanischen Pferd oder der Geburt der Venus. 1400 Jahre später begann von Italien aus ein Rinascimento, eine Renaissance der Antike. Adlige wie die Medici und selbst ein Papst ließen sich Szenen aus der griechischen Sagenwelt an die Wände ihrer prächtig ausgestatteten Wohnräume malen.
Was man sicherlich sagen kann, ist, dass die Antike ja nie ihre Bedeutung verloren hat.
Insofern verglich sich auch der europäische Adel im 18. Jahrhundert mit der Götterwelt der Griechen.
Ob römisches Imperium, Renaissance oder Barock, ob Adliger, Wohlhabender oder Bildungsbürger, jede Zeit und jede Gesellschaft hat die Gestalten der antiken Mythenwelt immer wieder für ihre Zwecke in der Architektur eingesetzt und benutzt. Die moderne Architektur hat noch keine Verwendung für sie gefunden. Bleiben die Bauwerke der Vergangenheit, um Apollon, Aeneas, Paris, Venus und Co. zu begegnen.